Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Abschnitt, der der heutigen Predigt zugrunde liegt, den finden wir wieder im Markus-Evangelium. Also wir fahren fort in unserer Markus-Reihe. Heute geht es um Markus Kapitel 11, die Verse 11 bis 25. Um aber wie immer den Zusammenhang besser zu verstehen, lese ich bereits ab Markus Kapitel 11, Vers 1. Die Predigt geht aber, wie gesagt, nur über 11, Vers 11 bis 11, Vers 25. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus, und sie legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er da, die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften oder kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch: Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Vor kurzem habe ich den Roman Der Nobelpreis von Andreas Eschbach als Hörbuch gehört. Und in diesem Roman geht es um die Vergabe des Medizin-Nobelpreises. Der wird in dem Buch, soll in dem Buch an eine spanische Wissenschaftlerin, an eine spanische Medizinerin vergeben werden, die den Preis eigentlich nicht verdient hat. Und wer was über den Nobelpreis kennt, der weiß, dass der Stifter des Preises, Alfred Nobel, ein Däne, in seinem Testament, bevor er gestorben ist, veranlasst hat, dass sein Geld dafür genutzt wird, einen Preis zu stiften, eben den Nobelpreis, der Wissenschaftler aus ihren Gebieten für ihre besonderen Leistungen würdigen soll. Sie sollen den Preis erhalten als Würdigung für ihre besonderen wissenschaftlichen Leistungen. Und eigens dafür wird eben einmal im Jahr ein Komitee berufen, das unabhängig darüber abstimmen soll, wer jetzt in den jeweiligen Bereichen den Nobelpreis erhält, also ein Mediziner, ein Physiker, ein Literat und so weiter. Und diese Abstimmungen, die müssen eigentlich streng geheim sein. Und wie schon gesagt, die sollen ausschließlich den Würdigsten im jeweiligen Fach damit beehren. Aber in dem Roman Der Nobelpreis ging es jetzt darum, dass die Abstimmungsberechtigten geschmiert wurden. Das heißt, sie haben Geld dafür erhalten, dass sie für diese spanische Wissenschaftlerin stimmen sollen, obwohl sie nicht die Beste in ihrem Fach war. Und der Punkt dafür ist, oder der Punkt des Buches ist, dass diese spanische Wissenschaftlerin bei einem Pharmaunternehmen arbeitet, also ein Unternehmen, das Medizin herstellt und das kurz danach an die Börse gehen will. Und die wollen eben eine Nobelpreisträgerin haben, um die Chancen zu erhöhen, mehr Geld zu bekommen. Und in dem Buch kommt es dann auch so, dass die Wissenschaftlerin den Preis erhält, eben geschmiert, eben durch Bestechung der Abstimmungsberechtigten. Aber das ist ja eigentlich problematisch. Man könnte ja sagen, sie können einfach das Geld nehmen und für diese Frau abstimmen. Aber sollte sowas nicht gegen unser Gewissen gehen? Diese Abstimmungsberechtigten, die wurden eigentlich dazu berufen, den Willen des Alfred Nobel zu tun, nämlich nur den zu würdigen, der auch wirklich der Beste ist. Stattdessen wählen sie jetzt jemanden, weil sie Geld dafür erhalten haben. Und eigentlich könnte man ja dann den Nobelpreis als solchen abschaffen. Wenn es bei der Preisvergabe eben nicht mehr darum geht, den Würdigsten zu ehren, sondern denjenigen, der das meiste Geld bietet, dann hat der Nobelpreis eigentlich seinen Sinn verloren. Und wenn der Preis seinen Sinn verloren hat, dann kann man das System abschaffen, das dahinter steht, weil dann nichts mehr übrig ist außer Fassade. Und in dem Bericht, den wir eben gelesen haben in Markus 11, stoßen wir auf genau das gleiche Problem. Der Gottesdienst, dem Jesus im Tempel begegnet, der Gottesdienst in Israel, das ist nur noch eine Fassade. Es ist ein leeres System, eine inhaltslose Tradition geworden, weil der Gottesdienst nicht mehr den Zweck erfüllt, für den er eigentlich gestiftet wurde von Gott. Genauso wie der Nobelpreis in dem Buch von Andreas Eschbach seinen Sinn nicht mehr erfüllt, genauso erfüllt der Tempeldienst in Jerusalem zur Zeit Jesu seinen Zweck nicht mehr, nämlich, dass Gott dort angebetet wird. Genauso wie der Nobelpreis abgeschafft werden sollte im Fall dieses Buches, genauso verstieß Jesus hier den Tempeldienst. Es geht in diesem Bericht, den wir gelesen haben, nicht darum, dass Jesus den Tempel reinigt. Manche Bibelübersetzungen überschreiben das ja mit der Tempelreinigung. Jesus reinigt den Tempel nicht, er hält Gericht für den Tempel, er verstößt ihn. Er verstößt ihn, weil sein Gottesdienst falsch war und längst vertrocknet. Und ich verkündige euch daher an diesem Morgen das Wort Gottes unter dem Titel Jesus verstößt den längst vertrockneten Gottesdienst. Meine Predigt hat drei Punkte. Der erste Punkt ist, Jesus verstößt den längst vertrockneten Gottesdienst, denn der längst vertrocknete Gottesdienst bringt keine Frucht. Das ist Markus Kapitel 11, die Verse 11 bis 18. Zweitens, Jesus verstößt den längst vertrockneten Gottesdienst, denn der längst vertrocknete Gottesdienst dient nicht Gott, sondern den Menschen. Das ist Markus Kapitel 11, die Verse 15 bis 19. Und der dritte Punkt ist, Jesus verstößt den längst vertrockneten Gottesdienst, denn der längst vertrocknete Gottesdienst vertraut Gott nicht. Das ist Markus Kapitel 11, die Verse 20 bis 25. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Jesus verstößt den längst vertrockneten Gottesdienst, denn der längst vertrocknete Gottesdienst bringt keine Frucht. Also dieser Abschnitt, den wir hier im Predigtbericht vor uns haben, man könnte sagen, das ist sowas wie ein Sandwich. Also wie bei einem Sandwich, bei dem ja oben und unten zwei Brotscheiben den Inhalt zusammenhalten. Genauso ist es hier so, dass dieser Abschnitt über die Handlung von Jesus im Tempel durch zwei Abschnitte zusammengehalten wird, die darum handeln, wie Jesus mit diesem Feigenbaum umgeht, den sie treffen, immer wenn sie nach Jerusalem hineingehen. Und wie bei einem Sandwich, bei dem ja meistens auch das, was drin ist, das Wichtigste ist, ist auch in diesem Fall so, dass das, was in der Mitte steht, die Hauptaussage dieses Abschnitts darstellt. Also genau zwischen diesen zwei Feigenbaumpassagen. Und beim Bibellesen werden sich sicherlich einige schon mal gefragt haben, was das mit dem Feigenbaum eigentlich auf sich hat. Die Anordnung zeigt uns hier, dass aber die Heilige Schrift eher das betonen will, was in der Mitte steht, nämlich Jesu Handeln im Tempel. Aber in welcher Verbindung steht das jetzt zu diesem Feigenbaum? Wir haben in Vers 11 gelesen, dass Jesus bereits am Tag seiner Ankunft in Jerusalem, also als er wie ein König nach Jerusalem eingezogen ist, in den Tempel ging, sich dort umblickte und sah, was im Tempel geschah. Und als er Jerusalem an diesem Abend verlassen hat, um sich mit seinen Jüngern in das Nachtquartier nach Bethanien zurückzuziehen, da war ihm bereits bewusst gewesen, was er am nächsten Tag tun wird, weil ihm bereits gewusst gewesen ist, was im Tempel passiert ist. Und am nächsten Morgen jetzt, dann nutzt Jesus seinen Hunger, den er hat auf dem Weg von Bethanien nach Jerusalem, um seinen Jüngern etwas zu verbildlichen. Jesus lehrt ja oft, indem er Gleichnisse spricht, indem er in bildlicher Sprache von etwas lehrt. Und dieses Mal lehrt Jesus eben nicht, indem er ein Gleichnis spricht, sondern er lehrt, indem er ein Gleichnis tut, indem er ein Gleichnis handelt. Der Feigenbaumbericht hier, der den Abschnitt über Jesu Handeln im Tempel quasi wie umklammert, der sollte als so ein Gleichnis verstanden werden. Und das ist ganz ähnlich dazu, wie wir in vorherigen Abschnitten im Markus-Evangelium gesehen haben, wie Jesus blinde Männer geheilt hat, wie in einer Gleichnishandlung, um deutlich zu machen, wie seine Jünger sich geistlich entwickelt haben. Aber hier in Markus 11 geht es eben nicht um seine Jünger, sondern hier steht der Tempel im Mittelpunkt. Aber was wird jetzt durch Jesu Gleichnishandeln ausgesagt? Was macht Jesus durch sein Gleichnishandeln mit dem Feigenbaum? Dazu müssen wir verstehen, dass die Feigen im Alten Testament oft vorkommen als ein Bild dafür, wie Gott über sein ungehorsames Volk Gericht hält. Wir lesen zum Beispiel in Jeremia 8, Vers 10 bis 13. Da geht es nämlich um den Ungehorsam des Volkes Israel und die Verführung eben dieses Volkes durch die religiösen Autoritäten, durch die Obersten des Volkes. Da lesen wir: Darum will ich ihre Frauen den Fremden geben und ihre Äcker denen, durch die sie verjagt werden. Denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn. Priester und Propheten gehen mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen: Friede, Friede. Und es ist doch nicht Friede. Sie werden mit Schande dastehen, weil sie solche Gräuel getrieben haben. Aber sie wollen sich nicht schämen und nichts wissen von Scham. Darum sollen sie fallen unter den Fallenden, wenn ich sie heimsuchen werde. Und sie sollen stürzen, spricht der Herr. Ich will unter ihnen Lese halten, spricht der Herr, sodass keine Trauben am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum übrig bleiben. Ja, auch die Blätter abfallen sollen. Und was ich ihnen gegeben habe, das soll ihnen genommen werden. Aber auch eben dieser andere Teil dieses gehandelten Gleichnisses, das finden wir auch im Alten Testament, dieses vergebliche Suchen nach Früchten von Jesus am Feigenbaum. Zum Beispiel lesen wir in Micha 7, 1 und 2, dass Gott sagt: Ach, es geht mir wie einem, der Obst pflücken will, der im Weinberg Nachlese hält, da man keine Trauben findet zu essen. Und ich wollte doch gerne die besten Früchte haben. Die frommen Leute sind weg in diesem Land und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Dass Jesus hier also an diesem Feigenbaum vergeblich nach Früchten sucht, um seinen Hunger zu stillen, das ist eine Handlung, die als Gleichnis symbolisieren soll, dass Jesus im Tempel keine Frommen mehr vorfindet. Es ist ein Gleichnis, das zeigt, dass die Früchte, die der Feigenbaum und das Volk Israel eigentlich bringen sollte, dass diese Früchte ausgeblieben sind. Und jetzt könnte man natürlich anmerken, dass zur Zeit des Passafestes ja eigentlich keine Feigen an Bäumen hängen. Wir sehen ja in dem Abschnitt, es spielt in der Zeit des Passafestes eine Woche zuvor. Und man könnte meinen, dass Jesus hier irgendwas falsch verstanden hat oder irgendwas ganz anderes meint. Und die Heilige Schrift macht uns ja selbst hier darauf aufmerksam, dass es nicht die Zeit für Feigen war. Und nun gibt es viele Ausleger der Schrift, die versuchen, das irgendwie zu erklären, indem sie sagen, Jesus hat nach Frühfeigen gesucht, die schon im April blühen. Oder er hat nach Spätfeigen gesucht, die noch vom Winter am Feigenbaum hängen. Er hat quasi die Nachlese gesucht. Aber genau das sagt die Schrift hier nicht. Die Schrift macht uns deutlich, dass es einfach nicht die Zeit für Feigen war. Es hätten keine Feigen am Baum hängen können. Und das ist auch genau der Punkt des Gleichnisses. Wenn nämlich Feigen am Baum gehangen hätten, dann wäre Jesus Gleichnis überhaupt nicht aufgegangen. Dass das Gleichnis funktioniert, durften keine Feigen am Baum hängen. Der Punkt des Gleichnisses ist nämlich der Feigenbaum, der hier schon in vollsten Blättern steht, der verspricht Früchte. Da hängen Blätter dran, da müssen ja auch Früchte dran hängen. Aber der Feigenbaum, der das quasi verspricht durch seine Blätter, der kann sein Versprechen nicht halten. Und eben genauso der Jerusalemer Tempel, der erst wenige Jahre zuvor vom König Herodes restauriert wurde, prächtig neu aufgebaut wurde, der verspricht, dort herrlich zu stehen und prachtvoll und dass dort Gottesdienste abgehalten werden. Doch genau wie am Feigenbaum findet Jesus auch keine Früchte im Tempel. Der Tempel verspricht etwas, was er nicht mehr halten kann. Und dabei war doch der Tempel genau das. Wofür steht der Tempel denn? Der Tempel war der Wohnort Gottes und er war dafür da, dass man dort eben Gottesdienste hält. Er war das Zentrum des Volkes Israel und das Symbol für Gott, für das Volk Gottes selbst. Der Tempel war der Zweck schlechthin, war der Gottesdienst. Und wenn Jesus jetzt keine Früchte mehr im Tempel fand, dann hat der Tempeldienst doch versagt. Und das wirklich Erschreckende dabei ist, dass der Tempel nach außen einfach nicht so aussah, als hätte er versagt. Wie der Feigenbaum, der die Hungrigen mit seinen Blättern lockt, stand der Tempel als ein riesiges Monument da. Und dort wurden immer noch massenweise Tiere geopfert, jeden Tag. Dort wurden immer noch massenweise Gottesdienste abgehalten. Und zur Zeit Jesu ging immer noch der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste und hat versucht, Sühnung für das Volk zu erwirken. Und genauso gingen zur Zeit Jesu die Israeliten immer noch am Passafest hinauf nach Jerusalem, um dort ein Fest zu feiern, das Gott ihnen selbst angeordnet hat in seinem Wort. Nach außen hin sah alles sehr, sehr fromm aus und auch biblisch. Zur Zeit Jesu war der Tempel quasi der aktiv genutzte Gottesdienstsaal der Israeliten. Und dennoch konnte Jesus keine Frucht dort finden. Kann aber Jesus in unserem Gottesdienst Frucht finden? Da sind auch wir wie ein Feigenbaum, der zwar durch seine Blätter nach außen hin verspricht, dass man dort seinen Hunger, seinen geistlichen Hunger stillen könnte, aber der eigentlich nichts darbringt. Die Bibel deutet uns hier darauf hin, dass eine Kirche nach außen hin christlich aussehen kann, aber eigentlich von Jesus verworfen wird, weil sie keine Frucht bringt. Und das gilt eben nicht nur für eine kleine Dorfgemeinde, sondern auch für den Tempel in Jerusalem. Warum kommen wir hier jeden Sonntag zusammen? Damit wir etwa unseren Gewohnheiten folgen, damit wir vier Lieder singen, damit wir einer 40-minütigen Predigt lauschen, manchmal wird es auch länger, damit wir unser Programm abfahren, das nach außen hin zwar sehr fromm aussieht und rechtgläubisch, orthodox. Aber was bringt das alles? Was bringt das alles, wenn wir hier sitzen und beten, ohne wirklich zu beten? Was bringt es, wenn wir einer Predigt zuhören, ohne dass dabei unser Herz wirklich verändert wird? Was bringt es, wenn wir hier singen, ohne Gott wirklich anzubeten? Weil wir eben wirklich glauben, dass er würdig ist, angebetet zu werden. Was bringt das alles, wenn Gott hier nicht mit seinem Heiligen Geist in unserem Gottesdienst wirkt? Ein solcher Gottesdienst, der ist tot und verdorrt. Und das Einzige, was er bringt, ist eben ein Fluch, denn der Gottesdienst hätte es eigentlich besser wissen müssen. Und Gott lässt sich dabei nichts vormachen. Er sieht eben tiefer als das, was nach unseren oberflächlichen Handlungen aussieht. Gott sieht unser Herz an. Und eine Kirche, die keine Frucht trägt, die ist eben nicht neutral. Sie ist verdorrt, sie ist vertrocknet. Und ihr Gottesdienst ist vertrocknet. Und deshalb wird sie so verflucht, wie der Feigenbaum hier verflucht wird. Und das gilt eben auch für den Tempel. Wenn wir nur zwei Kapitel im Markus-Evangelium weiterblättern zu Markus 13, dann lesen wir, wie Jesus ankündigt, was unvermeidbar ist. Das Gericht über den Tempel wird gehalten werden. Und alles, für was er steht, wird zerbrochen werden. Als die Römer im Jahr 70 nach Christus nach Jerusalem kamen, blieb wirklich kein Stein auf dem anderen. Der Tempel wurde zerstört und damit wurde dem falschen Gottesdienst ein Ende gesetzt. In Markus 11, da hat Jesus den Tempel nicht gereinigt. Er hat ihn verworfen. Und er hat ihm den Gericht preisgegeben, für den er verdient hat, weil sein Gottesdienst verdorrt war und keine Frucht brachte. Und die Frage, was genau diesen Gottesdienst hier verunreinigte, das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Jesus verstößt den längst vertrockneten Gottesdienst, denn der längst vertrocknete Gottesdienst dient nicht Gott, sondern den Menschen. Das sind die Verse 15 bis 19. Als Jesus jetzt nach dieser Gleichnishandlung an dem Morgen, als sie nach Jerusalem einging, am Feigenbaum, mit seinen Jüngern am Tempel ankam, da fand er eben das wieder vor, was er bereits am Tag davor gesehen hat. Der Tempel ist ein Wirtschaftsfaktor geworden. Er ist ein Gewerbefaktor geworden, wo sich viele Geschäfte angesiedelt haben. Doch was müssen wir uns hier darunter vorstellen? Was heißt das? Man muss verstehen, dass die Menschen, die damals in den Tempel gegangen sind, um dort zu opfern, ja Tiere brauchten, die sie dort opfern konnten. Sie brauchten auch spezielle Münzen, die sie brauchten, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Die Pharisäer wollten nämlich nicht, dass man die römischen Münzen benutzt, man musste das Geld wechseln, um sich spezielle Münzen zu besorgen, mit der man die Tempelsteuer bezahlen durfte. Und die Gewerbe, die Jesus jetzt im Tempel hier vorfindet, das sind eigentlich alteingesessene Gewerbe, die gibt es schon sehr lange. Jerusalem war nämlich eine große Stadt und die meisten, die dort gelebt haben, waren keine Bauern. Und wenn Menschen von weiter weg kamen, wie zu dieser Zeit beim Passafest, dann konnten sie keine Tiere mitbringen. Und dann mussten dort Tiere gekauft werden, die man opfern konnte. Und ursprünglich war es so, dass die Händler, die ihre Waren verkauft haben, eigentlich am Ölberg angesiedelt waren. Der Ölberg, das war ein bisschen westlich vom Tempelberg. Und der Ölberg, der war so 15 Minuten weit weg vom Tempel. Es war gut erreichbar. Aber wenige Jahre jetzt, bevor das geschehen ist, haben die Händler vom Hohenpriester Kaiaphas die Erlaubnis bekommen, mit ihren Geschäften umzuziehen. Nämlich vom Ölberg weg, hin in den Tempel. Und man muss sich das so vorstellen. Zur Zeit von Jesus hatte der Tempel mehrere Vorhöfe. Also es war nicht nur der Tempel, sondern dieser Tempel hatte Vorhöfe, die auseinandergingen. Zum Beispiel durften in den innersten Vorhof durften nur die Priester. In den zweitinnersten Vorhof durften nur jüdische Männer. In den drittinnersten Vorhof nur jüdische Frauen und so weiter. Und der äußerste Vorhof, der am allerweitesten weg war, der war der sogenannte Heidenvorhof. Das war der Ort, bis zu dem die Heiden gehen durften, weiter nicht. Also gottesfürchtige Heiden, die Gott anbeten wollten, die mussten in diesem Vorhof beten. Und das war eben genau der Ort, an dem die Geschäfte standen. Der Heidenvorhof war vollgestickt mit diesen Geschäften. Die Händler durften nicht in den jüdischen Vorhof, sie mussten im Heidenvorhof ihre Geschäfte haben. Und diesen Vorhof, den muss man sich riesengroß vorstellen. Der war ungefähr so groß wie 10 Fußballfelder. Und dieser Vorhof, der war vollgestellt mit Geschäften zu dieser Zeit des Passafestes. Und genau dort geschieht jetzt das, was uns die Heilige Schrift berichtet. Genau in dieser Situation beginnt jetzt Jesus, die Tische der Geldwechsler umzuwerfen, die Stühle der Verkaufenden und er verbietet jedem, die Waren durch den Tempel zu tragen, die laufenden Geschäfte am Leben erhalten sollen. Und um richtig zu verstehen, was Jesus hier getan hat und warum er den Tempel verflucht, ist es wichtig zu verstehen, dass das eben auf diesem Vorhof der Heiden stattfindet. Was sagt nämlich Jesus bei seiner Aktion? Er zitiert den Propheten Jesaja, durch den Gott gesprochen hat, und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Es geht also um die Heiden, nicht um die Israeliten, es geht um die Fremden, die sich am Bund Gottes freuen, die Gott zu seinem Bethaus führen will. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln. Das heißt, dass der Prophet Jesaja schon davon berichtet hat, wie einst die gläubigen Nicht-Israeliten, die Heiden, zu Gottes heiligem Berg in Jerusalem gebracht werden sollen, um dort Gottesdienst zu feiern. Doch was haben die Juden zur Zeit Jesu gemacht? Sie haben den Vorhof der Heiden einfach mit Geschäften vollgestellt. Das Wort Gottes, dass der Tempel ein Bethaus für alle Völker sein soll, das haben sie einfach ignoriert und den Heiden keinen Raum zum Gebet gegeben. Sie haben keinen Platz gelassen für ihren Gottesdienst, weil sie sich durch das Geschäft mit den Opfergaben bereichern wollten. Der Hohepriester selbst hat die Geschäfte in den Heidenvorhof geholt. Man stelle sich einmal vor, dass dort ständig die Warenträger und Geschäfte im Tempel beschäftigt sind und dass die Leute, die dort versuchten zu beten, ständig gestört werden. Und das genau meint Jesus, wenn er sagt: Mein Haus soll ein Haus des Gebetes genannt werden für alle Völker, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Der Tempel war nämlich kein Haus mehr für das Gebet aller Völker. Der Tempel war ein Basar geworden, an dem sich der Hohepriester selbst bereichert hat. In diesem Tempel wurde nicht mehr Gott angebetet. Der Gottesdienst dort galt dem Geschäft. Und dieses Geschäft, das wurde von den Hohepriestern und Schriftgelehrten selbst abgehalten, die Jesus nach dieser Aktion umbringen wollen. Der Gottesdienst dort diente somit nicht Gott, sondern den Menschen. Es war eine Fassade, an dem Jesus keine Früchte mehr finden konnte. Und ein Gottesdienst, der Gott nicht mehr ehrt, sondern die Menschen, der ist eben genauso leer und sinnlos wie ein Nobelpreis, der nicht mehr den würdigsten Forscher ehrt. Eine solche leere Fassade kann abgerissen werden, sie wird nicht länger gebraucht. Und Israel hat sich hierbei nicht nur als unwürdig erwiesen, Gottesdienst zu halten, sie haben auch noch Menschen, die Gott anbeten wollten, davon abgehalten. Sie haben Gottes Plan, die erwählten Heiden mit in das Volk Gottes hineinzuholen, missachtet. Sie haben den Gottesdienst verunreinigt. Und die Frage, die ich mir an diesem Morgen stelle, ist: Halten nicht auch wir manchmal diejenigen, die in unseren Augen unwürdig sind, davon ab, zu Gott zu kommen und zum Gottesdienst zu kommen? Wenn wir hier in unserem Gottesdienstsaal selbst Vorhöfe einführen dürften, wen würden wir dann ganz nach hinten stellen und uns ganz nach vorne? Vielleicht diejenigen, die mal nicht so gut angezogen sind. Vielleicht auch diejenigen, mit denen wir nicht so gut klarkommen, weil sie vielleicht manchmal schwieriger sind als andere. Vielleicht diejenigen, von denen wir wissen, dass sie bestimmte Sünden oder Probleme haben. Welchen Gottesdienst tun wir dann, wenn wir solche Leute nach hinten stellen wollen? Tun wir dann einen Gottesdienst, der uns selbst ehrt oder ein Gottesdienst, der Gott die Ehre gibt. Jesu Handlung im Tempel ist, wie gesagt, keine Tempelreinigung. Es ist ein symbolisches Gericht über solchen falschen Gottesdienst, der die Menschen ehrt und nicht Gott. Ein symbolisches Gericht über einen Gottesdienst, der keine Frucht bringt. Aber was ist die Frucht eines lebendigen Gottesdienstes? Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Jesus verstößt den vertrockneten Gottesdienst, denn der längst vertrocknete Gottesdienst vertraut Gott nicht. Das sind die Verse 20 bis 25. Nachdem jetzt Jesus den Feigenbaum in einer Gleichnishandlung verflucht hat und sein Anliegen klar gemacht hat, indem er die Händler aus dem Tempel ausgetrieben hat, da verließen er und seine Jünger die Stadt an diesem Abend wieder und gingen zurück nach Bethanien. Das war so alles ein Tag, an dem das passiert ist. Und als sie dann am nächsten Morgen wieder zurückgekehrt sind, wieder stadteinwärts, da kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei. Und spätestens jetzt muss eigentlich auch dem unverständlichsten Jünger klar gewesen sein, was das Ganze mit dem Feigenbaum und dem Tempel auf sich hatte. Der in Blättern stehende Feigenbaum, der genauso versprach wie der Tempel, dass dort Frucht zu finden wäre, der ist eingegangen, der ist verdorrt. Und Jesus hat sich gegen beide gewandt, den Tempel und den Feigenbaum. Aber jetzt stellt sich die Frage für die Jünger, wie konnte Jesus das machen? Wie konnte er den Feigenbaum in einer einzigen Nacht verdorren lassen, vertrocknen lassen? Und überhaupt, wenn der Tempel jetzt verworfen ist und genauso vertrocknet wie der Feigenbaum, wo sollen wir eigentlich beten? Wie schon gesagt, der Tempel war noch immer das geistliche Zentrum Israels. Er war noch immer der Ort, an dem das Volk zum Gebet zusammenkommen sollte. Wie hat Jesus den Feigenbaum verdorren lassen und wo sollen wir jetzt beten? Genau das sind die Fragen, die Jesus jetzt dazu veranlassen, in den letzten Versen über das Gebet und den Glauben zu sprechen. Denn diese beiden Dinge, Glaube und Gebet, die gehören zusammen und sie sind gemeinsam ein Ausdruck für Gottvertrauen. Und das sagt uns eben einiges, dass Jesus das hier anspricht über einen Gottesdienst, der eben nicht vertrocknet ist und den Jesus nicht verstößt. Während der Tempel seine Aufgabe als Bethaus verloren hat, fordert Jesus seine Jünger darauf dazu an Gott zu glauben. Habt Glauben an Gott. Und dieses Vertrauen auszudrücken durch Gebet. Dieses Vertrauen in die Macht des Gebetes, das muss laut Jesus so groß sein, dass wir Jesus wirklich glauben, dass unser Gebet Berge in das Meer stürzen kann. Jesus meint, was er sagt. Wer glaubt und nicht zweifelt, der kann Berge versetzen. Das heißt nicht, dass wir alles empfangen, was wir beten. Aber um etwas zu empfangen, dass wir überhaupt etwas empfangen können, gibt es die Voraussetzung, in diesem Vertrauen zu beten, von dem Jesus hier spricht. Ob es auch Gottes Willen ist, dass sich die Berge erheben und sich ins Meer stürzen, das ist eine andere Frage. Aber es ist für Gott nicht unmöglich. Und wenn es für Gott nicht unmöglich ist, dann ist es auch für unser Gebet nicht unmöglich. Doch was wir beten, das ist eben ein Bitten und ein Flehen zu Gott. Und zwar, dass sein Wille geschieht und nicht nur unserer. Und Jesus fügt noch eine weitere Bedingung zu dieser Gebetserhörung hinzu. Er sagt, jemand, der betet, der ist darauf angewiesen, dass Gott ihm seine Sünden vergibt. Und wenn Gott über uns Erbarmen haben soll, dann müssen wir auch über unsere Feinde Erbarmen haben und den Leuten, die uns Schuld zugefügt haben, ihre Sünden vergeben. Deshalb ist unser Vergeben auch schon im Vater unser mit einverankert. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eine Gemeinde, die eben keinen vertrockneten Gottesdienst hat, die vertraut Gott und sie betet. Eines der stärksten Anzeichen dafür, dass eine Gemeinde geistlich vertrocknet ist, ist ein Mangel an Gebet. Ohne Gebet wird nämlich zum Ausdruck gebracht, dass man Gott nicht vertraut. Ohne Gebet kann keine Gemeinde ein Bethaus für alle Völker sein. Und ohne Glaube und Gebet ist auch keine Frucht vorhanden in einem Gottesdienst. Jetzt bei uns die Frage, ist bei uns Frucht vorhanden? Stehen wir in diesem Gebet, in diesem vertrauenden Gebet? Oder muss Jesus uns so von sich weisen, wie er den Tempel von sich gewiesen hat? Der Tempel hatte einen vertrockneten und verdorrten Gottesdienst ohne Gebet, der die Menschen mehr ehrte als Gott. Deshalb wurde er verflucht. Und jetzt bleibt noch die Frage, wo ist nun das geistliche Zentrum für die Gottesfürchtigen? Wo sollen sie beten, wenn der Tempel nicht mehr da ist? Und viel wichtiger, wie können wir es schaffen, dass unser Gottesdienst nicht vertrocknet? Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, riss der Vorhang im Tempel in zwei Stücke. Dieser Vorhang, der trennte das Allerheiligste ab. Und dieser Vorhang im Riss, der macht deutlich, dass der so lang zugedeckte Zugang zu Gott frei ist durch den Opfertod Christi. Der Tempel hat zwar seine Funktion verloren, doch diejenigen, die an Christus glauben, die sind ein neuer, die sind ein besserer Tempel, den Christus eben nicht in 40 Jahren aufgebaut hat wie Herodes, sondern in 3 Tagen durch seine Auferstehung von den Toten. Und in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 schreibt Paulus an die Gemeinde der Christen in Korinth: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Eine Sache in dieser Aussage von Paulus hat mich immer wieder fasziniert. Paulus hat diese Verse geschrieben, als der Tempel in Jerusalem noch gestanden hat. Doch für ihn war der Tempel Gottes eben nicht mehr dort, wo er so prachtvoll stand, wie Herodes ihn aufbauen lassen hat. Sondern der Tempel Gottes war für Paulus da, wo vielleicht 100 Korinther mit erbärmlichsten Problemen zusammenkamen, um Gott wahr anzubeten. Der Tempel Gottes war für Paulus da, wo Gottes Geist wohnt. Wo sollen wir also Gottesdienst halten? Wo ist unser neuer Tempel? Er ist eben da, wo Gottes Geist wohnt, nämlich in jedem Gläubigen und in der Gemeinde, dem Leib Christi. Die Jünger sollen glauben und beten, weil sie der neue und bessere Tempel sind. In diesem Tempel, da gibt es keine Trennmauer mehr zwischen Juden und Heiden. Denn alle Gläubigen sind in Christus würdig, Gott gleichermaßen anzubeten. Nicht wegen ihnen, sondern wegen Jesus Christus. Und es ist allein wegen Christus, dass wir nicht genauso wie der Jerusalemer Tempeldienst verstoßen werden. Ja, unser Gottesdienst mag immer wieder vertrocknet sein und unser Herz mag auch immer wieder fern von Gott sein. Aber Jesus Christus betet unaufhörlich für uns beim Vater und hält seine Fürsprache für uns. Gott erhält die Gemeinde, denn sie ist heilig und der Geist Gottes wohnt in ihr. Und jeder, der seine Hand an die Gemeinde, den Tempel Gottes legen wird, den wird Gott verderben. Amen.